1, 2, 3, herzlich willkommen zur nachmittaglichen Veranstaltung. Der erste Vortrag heute zum Thema Gefahren beim Websurfen. Ich freue mich natürlich über den großen, obwohl ich ja eigentlich heute so ein bisschen der Spielverderber bin. Das wird Ihnen noch aufgehen, denke ich. Ich bin Frank Richter, ich bin hier an der TU Chemnitz Rechenzentrum angestellt und einer meiner Aufgaben ist unter anderem, oder ich bin einer der Webmaster und verantwortlich, dass die Webserver der Uni ordentlich laufen. Der Vortrag geht allerdings nicht auf die Serverseite ein, sondern ausschließlich auf die Web-Browserseite. Der Vortrag heute ist eigentlich Bestandteil einer Lehrveranstaltung und die Lehrveranstaltung, der eine oder andere weiß das, der geht. Ich habe heute nur ein paar Minuten weniger zur Verfügung. Ich glaube, dass manche Sachen vermutlich im Schweinsgalopp hier durch. Ja, warum Spielverderber? Wir haben uns ja so schön eingelebt in unserer neuen Online-Welt. Wir sind überall zu Hause, wir tummeln uns in sozialen Netzwerken, zum Beispiel hier oder auch da. Darf ich vorstellen, alles meine Freundin. Kleiner Scherz, natürlich nicht. Wir kaufen online ein, informieren uns zumindest und wenn wir das Passende gefunden haben, dann wollen wir das natürlich auch irgendwo kaufen, wollen verreisen, informieren uns, buchen Reisen, tummeln uns bei den Suchmaschinen, um auch das zu finden, was wir wollen und gucken uns die neuesten, heißesten Videos an. Und dann gucken wir natürlich online in unser Konto nach, ob die Oma vielleicht die 50 Euro Taschengeld schon überwiesen hat. Denn wenn sie es gemacht hat, kann ich die dann gleich im Online-Casino verzocken. Und das dank Tab-Browsing mehr oder weniger alles parallel. Tab-Browsing, nebenbei gesagt, wird immer so Firefox zugeschrieben, dass sie das erfunden haben und in die Browser eingebaut haben. Gab es schon viele Jahre eher mit dem Browser Opera. Opera leider nie so richtig aus der Nische rausgekommen. Heute unterstützen das Tab-Browsing natürlich alle gängigen Webbrowser. Ich nehme das. Ja, okay, gut. Dann lasse ich euch die Freude. Und wir vertrauen natürlich blind darauf, dass der Browser natürlich das, was ich hier beim Online-Spielen mache, nicht in irgendeine Verbindung setzt mit dem Online-Banking, was ich gerade auch geöffnet habe. Oder dass mein Facebook nichts weiß, wo ich gerade einkaufe. Wir vertrauen also auf unseren Browser, dass er nicht sozusagen die Daten, die in meinem Browser sind, von einem Tab ins nächste in irgendeiner Art und Weise rüberspielen. Das tun die Browser natürlich von sich aus nicht, sei denn sie haben Implementationsfehler. Soll durchaus vorkommen. Okay, also so, ich sage mal, gehen Sie in sich, sieht bei vielen sozusagen das Online-Dasein aus, viele Sachen parallel machen. Man fragt sich vielleicht, warum alles parallel, zumindest der männliche Teil, dem ich mich auch zählen darf, ist ja erwiesenermaßen oder sagen Sie nicht so sonderlich geeignet für Multitasking. Und man will es aber trotzdem irgendwie parallel machen, weil man Angst hat, man könnte ja irgendwas verpassen. Okay, das Web ist bedroht, das sagen kann man an vier verschiedenen Stellen nachweisen. Hier ein paar Zahlen aus dem Symantec Global Internet Security Threat Report, furchtbar langes Wort, ist aber doch ziemlich interessant zu lesen, gibt in verschiedenen Ausführungen ganz, ganz lang, zusammengedampft für das Management. Die Zahlen sind daraus entnommen aus dem Report von 2008, da sind sie immer nicht so ganz aktuell, vermutlich kann man den aktuelleren Report dann kaufen. Der von 2008 ist frei verfügbar. 63% der von Symantec entdeckten Schwachstellen im Programm, wie auch immer, wurden in Webanwendungen gefunden. Schwachstellen in Browsern, da ist unser Lieblingsbrowser, mein Lieblingsbrowser Firefox, auch mit ziemlich oben an. Er ist dort sozusagen nicht gefeit vor Schwachstellen. Eine erschreckend große Zahl von Cross-Site-Scripting-Schwachstellen, was ist das? Heute zumindest ein bisschen anreißen. Und ein Trend, der zu verzeichnen ist, dass sich mehr und mehr Schadcode sich auf vertrauenswürdigen Websites findet. Also einigen Websites, die ich vorhin gezeigt habe, wo ich also denke, steckt eine große Firma dahinter, dort bin ich so oft da, auch dort ist mehr und mehr Schadcode zu finden. Ja, dann haben wir sowas wie SQL Injection Attacks. Das klingt ehrlich, klingt wie wehtun. Eine riesengroße Zahl, es wird eine Chronik, welche personenbezogene oder wie viele personenbezogene Daten möglicherweise in fremden Händen sitzen. Wer weiß, wie viele Einwohner da hat. 340 Millionen, ich glaube 280 Millionen. Kann man alles nachlesen und so richtig gut wird einen dabei nicht. Wir wollen uns mal kurz sozusagen die Front wechseln und auf die Seite der Angreifer gucken. Was wollen die eigentlich? Wer sind die Angreifer und ja, warum sollen die ausgerechnet mich bedrohen? Mich, unbeschriebenes Blatt, ich, der mal ein bisschen paar Stunden Spaß im Web haben will. Der Symantec Report spricht von der Underground Economy, organisierten, hochprofessionellen Einrichtung, die irgendwo sozusagen in den Weiten des Internet gebildet hat. Die wollen Botnetze betreiben. Botnetze natürlich nicht, weil sie Spaß haben, das zu machen, sondern mit denen wollen sie zum Beispiel Spams verschicken oder Denial-of-Service-Attacken fahren. Also einen unliebsamen jemand sozusagen seine online angreifen, den Webserver unbrauchbar machen. Es geht letztlich in den allermeisten Fällen um verschleierte Geldtransaktionen. Lesen und in den Genuss solcher Spam-E-Mails kommen, Genuss in Anführungszeichen, dann kennen Sie das. Ne? Also irgendwo soll Geld transferiert werden, eine große Summe, und Sie sollen davon eine Million abbekommen, so, weil Sie das machen. Das ist letztlich Geldwäsche, und letztlich geht es auch in großem Maße bei diesen Angriffen im Web genau darum. Und letztlich Spionage, Auftragsspionage, ganz klar, um in Firmennetze reinzukommen, übertragene Daten abzuhören, möglicherweise auch zu verfälschen. Natürlich gibt es auch Kleinkriminelle, ne? Also es ist nicht alles nur die großen Dunkelmänner. Es gibt auch Kleinen, die ihr Bestes haben wollen, ihr Geld. Kreditkartenbetrug, eBay-Betrug, sage ich mal, also die dann, was weiß ich, die Preise hochdrücken wollen für ihre Sachen, die sie da anbieten. Es geht um Verunglimpfung, Zerstörungswut, Erpressung, die ganze Bandbreite von kriminellen Motiven. Also Webseiten zu hacken und dort, was weiß ich, seine Texte hinterlassen oder Bilder auszutauschen, um andere in Misskredit zu bringen. Das eine sagte schon, die Ziele sind zunehmend vertrauenswürdige Websites. Warum? Na, weil bei diesen vertrauenswürdigen Websites viele Leute vorbeikommen. Auf irgendeine Art und Weise auf meine graue Seite locken, die sonst nie jemand besucht. Sondern auf vertrauensvollen Websites kommen die Leute vorbei. Am besten wäre es, Schadcode unterzubringen bei Google oder was weiß ich, weil dort so viele Leute vorbeikommen, da wäre die Trefferrate natürlich extrem hoch. Es handelt sich meistens um ausgeklügelte, komplexe, mehrstufige Angriffe, die also nicht sozusagen mit einem Schritt schon zum Ziel kommen, sondern in mehreren Schritten. Ich installiere auf einer Website irgendwas, in einem Blog irgendwie ein bisschen Schadcode unterbringen. Der wird dann später aktiv, wenn ein Besucher kommt, und dann wird, was weiß ich, auf seinem Rechner irgendwas installiert, und viel später wird das dann erst aktiv. Ja, und meist wird versucht, zu aktuellen Themen auf die Top-Webseiten dort reinzubringen. Wurde richtig untersucht, als in Mexiko Schweinegrippe ausbrach, dann wurde versucht, sozusagen die Top 10 gelisteten Google-Sites auf diesen Seiten dort Schadcode unterzubringen, weil gesagt wurde, okay, dafür interessieren sich die Leute in den nächsten Wochen, brennen dafür, und dann gehen die auf diese Seite. Ich erreiche mit meinem Schadcode viele potenzielle Besucher. Wir wollen uns kurz angucken, wie das Websurfen funktioniert. Das ist der Versuchsaufbau, den viele kennen sollten. Der Webbrowser hier auf meinem Laptop ist jetzt ein Heimnetz, da habe ich irgendwie einen DSL-Router, sage ich jetzt mal. WLAN vielleicht noch dran, der verbindet mich mit der großen Wolke Internet, und dann gibt es irgendwo auf der anderen Seite des Internets einen Webserver. Das ist irgendwie ein Teil, was da irgendwo steht. Dann gibt es noch einen anderen beteiligten Server. Was der macht, werden wir noch kommen. Wir untersuchen, was abgeht sozusagen, wenn ich eine Webseite laden will. In irgendeiner Art und Weise sind immer diese Uniform Resource Locators beteiligt. Webadressen, http://, berühmt Schreibweise, die man so kennt. Und egal, ob man da nur irgendwo hinklickt, sich ein Lesezeichen abruft oder das per Hand eintippt, in irgendeiner Art und Weise sind solche Adressen immer. Der nächste Schritt, um zu meiner Website kommen, ist das, was ich sag mal, nicht unbedingt bekannt ist. Man muss immer eine Nameserver-Auflösung machen. Also der Name www.domain.toplevel-domain muss in eine IP-Adresse werden und dafür sind diese DNS-Nameserver zuständig. Auch eine Komponente in unserem Versuchsaufbau. Der nächste Schritt, mein Browser wird zu dieser IP-Adresse, den er vom DNS-Server gekriegt hat, eine Verbindung aufbauen, wird über das Protokoll HTTP dort die Seite anfordern. Naja, und wenn die Anfrage auf meinem Webserver kommt, dann muss die dort verarbeitet werden. Dazu ist er Webserver, wird dort in irgendeiner Art und Weise Dateien lesen. Und wenn es statische Webseiten sind, dann werden HTML-Dateien, Bilddateien, Stylesheet-Dateien damit in eine Rolle spielen. Kompliziert aus Sicherheitssicht machen es natürlich dynamische Webseiten, die in irgendeiner Art und Weise Programmcode dann zum Ablaufen bringen auf Seiten des Webservers. Solche Technologien wie CGI, Sprachen wie PHP, Active Server Pages, Java Server Pages und so weiter. Ja, und wenn das alles auf dem Webserver verarbeitet ist, gehen die Daten zurück zum Webbrowser, gelangen über das Internet also zu dem. Dann ist der letzte Schritt, der Webbrowser muss mit den Daten irgendwas anfangen, muss die interpretieren. Das ist bei statischen Webseiten oder bei allermeisten Webseiten, HTML, irgendwelche Bilder da reinbauen, Stylesheets auswerten und die Darstellung vorbereiten. Naja, und das Ganze wird aus Sicherheitssicht wieder komplizierter durch aktive Elemente in den Webseiten. JavaScript, Flash, Java als Beispiel. So, und mit all diesen fünf Punkten wollen wir uns jetzt in der Folge ein bisschen auseinandersetzen und sehen, wo sind dort Schwachstellen und wo könnte ein Angreifer uns was Böses tun. Was ich vergessen habe, oder als ich vergessen habe, auch ist nicht, oder was so ein Programmierer meistens vergisst, er hat sich so einen schönen Text hingelegt und hat das breit millionenfach gerollt. Auf allen Seiten sitzt ein Mensch. Vor dem Browser sitzt ein Mensch und der Webserver wird auch programmiert von Menschen. Und ich glaube, da alle stimmen mir zu, das ist völlig egal, ob das Männlein, Weiblein, wo und was ist, so Geschlechter. Ja, groß animierte Slide hier zu sehen. Angriffspunkt 1, die Webadressen. Gut, wie solche Webadressen aussehen, da kann ich, denke ich, drüber gehen, das wissen Sie. Wie werden solche Webadressen, solche URLs aktiviert? Naja, im einfachsten Falle, ich kriege einen Hyperlink in einer Webseite oder aber ich kriege so einen Link zugeschickt. Und klickt da drauf, oder aber ich gebe so eine Webadresse auf der Adresszeile ein, Lesezeichen. Natürlich sind solche URLs auch immer mit von der Partie, wenn die automatisch generiert werden aus dem Inhalt. JavaScript sagt, okay, wenn du mit der Maus hier über das Bild fährst, dann lade mir ein neues Bild hinterher. Oder wenn ich anfange zu tippen, Web 2.0, dann kriege ich also Wortvorschläge eingeblendet. Dann wird also ohne weiteres zutun, dass ich da nochmal irgendwas, immer so eine Adresse im Spiel und geht im Hintergrund was los. Einfach will mir natürlich ein URL unterschieben einer betrügerischen Website, also da, wo er mich gerne hinhaben will, weil dann eben irgendwas ausgeführt wird. Kann er das machen? Naja, durch Social Engineering, auch immer E-Mail geschickt, formuliert hier, du musst jetzt deinen Account erneuern und dann klicke bitte hier. Oder durch Anruf, sonst was auch meistens eben durch Mail oder eben durch verlockende Angebote, durch Werbung, Pop-up und ja, hier, Sie haben 100.000 Millionen, was weiß ich, gewonnen. Klicke jetzt unbedingt, um deinen Gewinn abzuholen. Vorsicht. Auch, was ich sage, solche Postkarten. Jemand hat für Sie eine elektronische Postkarte hinterlassen. Rufe die bitte hier ab. Vorsicht. Jemand, ja. Ja, will mich also zu dem Besuch gehackter Webseiten oder irgendwie manipulierter Webseiten einladen. Jetzt alles, was so ein bisschen gefährlich ist, sieht das nett aus? Ja. Sind so Begriffe, die man in dem Umfeld hört. URL-Tampering, bewusste Manipulation von Parametern. So, wenn man sich das guckt, sieht das natürlich ein bisschen naiv aus. oder im ersten Moment komisch aus. Ich lade, also ich habe in HTML-Tag, lade mir ein Bild mit dieser, aus dieser Quelle. Und es ist ersichtlich, dass diese Quelle kein Bild ist. Aber was weiß ich, Gesetz könnte noch sein, die Größe des Bildes ist ein Pixel mal ein Pixel. Fällt mir also gar nicht auf, wenn das Bild nicht geladen wird. Aber die HTTP-Verbindung zu diesem Server wird aufgebaut. So, dann sieht das natürlich jetzt wirklich ein bisschen komisch aus. Verbinde mich zu einer Bank und dann überweise irgendwas oder das soll dieses deuten, wird in unserem Umfeld, wo wir also mal Banking machen, nicht funktionieren. Ne? Bankseiten sind geschützt durch PIN. Aber es war offenbar wirklich möglich bei US-Banken, die mal mit elektronischem Zahlungsverkehr ohnehin sich sehr schwer tun, war es offenbar möglich, durch so eine einfache Angabe einer Adresse wirklich was zu bewegen, nämlich Geld. A zu Konto B. Ja, gibt es dokumentierte Fälle dafür. Okay, die andere, ich sag mal, giftige Geschichte sind die, oder nennt sich Cross-Site Request Forgery, so im Jargon ausgesprochen C-Surf oder X-Surf. Das könnte zum Beispiel so eine Adresse sein, also hier in unserem Webmail-System und dann weiß ich, wie man dort Mails löscht und gebe einfach die ID an. Das C-Surf richtet sich immer oder hat das Ziel, Daten in Webanwendungen zu ändern, zum Beispiel eine E-Mail zu löschen, in dem Falle. Opfer sind immer legitime Benutzer einer Webanwendung. Legitime Benutzer einer Webanwendung und gerade eingeloggt. Und da kommen wir jetzt ein bisschen dazu, dass sozusagen dieses parallele Arbeiten, das parallele Eingeloggtsein in vorhin gesehen 8 verschiedenen Webanwendungen, also bei MySpace, Facebook, Online-Bank und so wie was, bin ich überall eingeloggt und dann schiebt mir einer so eine URL unter, in einem anderen Tab. Was macht mein treuer Browser? Na, dann wird diese URL laden, weil es eben, weil er dazu beauftragt wurde. Und der Webmail-Server, bei dem ich gerade eingeloggt bin, naja, der vertraut meinem Browser, der da sagt, na, lösche die Mail. Mail löschen könnte auch ersetzt werden durch, hier, dein eBay-Angebot, wo du gerade bist, schlag da mal 100 Euro drauf. Ja, das Gegenstück zu dem Cross-Site-Request-Forgery, was sozusagen mir das Unterschieben von solchen betrügerischen URLs bringt und das Hoffen, dass ich eben gerade auf der Web-Anwendung eingeloggt bin und dann da tatsächlich irgendwas passiert. Das Gegenstück auf Serverseite nennt sich Cross-Site-Scripting. Selber eine Website haben, dann ist es das einfachste, oder ein einfacher Test, ob Ihre Website anfällig ist für Cross-Site-Scripting, in Eingabeformulare mal irgendwie JavaScript einzugeben. Also auf Script, Klammer zu, Alert, huhu, ich teste das und dann Script-Tag schließen und dann das mal an das Formular zu schicken und wenn das sich tatsächlich so ein Alert-Fenster, wer JavaScript kennt, öffnet, dann große Gefahr. Dann ist man anfällig gegen Cross-Site-Scripting. Also das ist sozusagen das Gegenstück, wenn sozusagen die Hacker, die Angreifer versuchen, solchen meist JavaScript-Code auf die Serverseite zu bringen. Aber das ist heute nicht unbedingt das Thema. Ja, eine URL kann Privatsphäre verletzen, zum Beispiel in einer HTML-Spam-Mail kann ich eben durch Einschließen eines Bildes und in der URL, in der Adresse des Bildes, ist quasi die Opfers mit. Wenn mein E-Mail-Programm sozusagen alle Bilder aus den E-Mails holt, dann wird es versuchen, sozusagen das Bild von dem bösen Server zu holen. Und der weiß dann genau, der Mensch mit dieser schönen E-Mail-Adresse, der hat jetzt gerade versucht, meine Mail zu lesen. Adresse, die nächsten 100 ja auch. Deswegen Tipp, die E-Mail-Programme Thunderbird oder sowas hat so eine Option standardmäßig auch eingeschaltet, dass externe Bilder und externe Objekte überhaupt, das können auch JavaScript, Stylesheets oder sowas sein, das würde ich auch also unbedingt auch die Einstellung beibehalten. Thunderbird bietet dann an, wollen Sie vielleicht von dieser Mail, weil Sie dem Absender vertrauen und dem Inhalt gucken, wollen Sie dann doch die externen Elemente nachladen und dann kann ich das also individuell. Standardmäßig soll das aus sein. Ja, Phishing ist eine Sache, die jetzt nicht unbedingt hier zum Thema passt. Es geht also immer um E-Mail. Dort geht es also auch immer um falsche und verschleierte URLs, die ich da besuchen soll. die wollen mich immer auf den Server des Angreifers lenken und dann ja, mir Geheimnisse entlocken. Da ist so, oh Gott. Natürlich am Rande auch noch die Typopiraterie, Verschreiberdomains, das ist so typische Fälle. Leute holen sich solche Domains, weil wenn man oben eintippt und vertippt sich mal, dann wird man auf deren Seite gelockt. Ob sich dort Schadcode befindet oder nur in Anführungsstrichen massive Online-Werbung in der Hoffnung, ja, irgendwie kommt dann schon mal jemand auf die Webseite und wird vielleicht auch meine Werbung anklicken oder wird irritiert sein, nanu, die Amazon-Seite sieht heute so komisch aus und klickt erstmal wild drauf rum. Kann natürlich auch benutzt werden, was weiß ich, um das Ansehen dieser Einrichtung hier in Misskredit zu bringen, indem dort irgendwelche anderen von dieser Einrichtung nicht unbedingt gewollten Inhalte finden. Und ja, schwierig. Gegenmittel. Zertifikate werden wir da noch drauf kommen. Und insbesondere die Überprüfung. Kritische Anwendungen, klar, das liest man immer wieder, dass man die Adressen entweder von Hand eingibt, dann sind natürlich wieder diese Verschreiberprobleme da, oder aber aus Lesezeichen oder Favoriten eingesetzt werden. Vorsicht vor solchen Webadressen aus unsicheren Quellen, hatte ich schon gesagt, hier online, Postkarte und sowas, wenn man nicht weiß, woher das kommt. Ja, und eine Geschichte zu diesem CSERF, zu diesem Cross-Site-Request-Forgery, steht in der FAQ, was kann ich denn machen, um mich davor zu schützen? Und die Antwort ist ziemlich ernüchternd. Eigentlich gibt es kein adäquates Mittel dagegen. Man kann sich schützen, indem man sagt, okay, kritische Anwendungen, die mache ich also in einer Umgebung, wo ich nicht andere 10 Tabs geöffnet habe. Mein Banking mache ich wirklich das Banking, logge mich dort ein, mache meine Transaktion und logge mich auch wieder aus. Ganz wichtig, das Ausloggen. Wird klar, so werden solche Cross-Site-Request-Forgeries natürlich wirksam. Wenn ich da nicht gerade angemeldet bin, dann funktionieren die nicht. Also kritische Anwendungen sozusagen separat machen und nicht mit vielen anderen. Für andere, ich sag mal, Lebensumstände auch. Also bestimmte Sachen fokussieren, die machen und abschließen und dann sich sozusagen dem allen Leben widmen. So, der zweite Angriffspunkt, DNS-Abfrage. Haben wir gesehen, die Serveradresse muss immer eine IP-Adresse aufgelöst werden und das macht meistens mein Betriebssystem. DNS-Server. Gefahren sind hier, dass eine lokale Hostdatei wurde, zum Beispiel durch Schadsoftware. Begriff, der auftaucht, Farming, in dem sozusagen DNS-Anfragen, die mein Webbrowser stellt, manipuliert werden durch Angriffe, zum Beispiel. Weites Feld. DNS ist einer der ungeschütztesten Anwendungen im Web. Da gibt es schon Versuche, das DNS sicher zu machen. Also, dass ich wirklich nachvollziehen kann, Server hat welche Antwort gegeben, dass die digital hat sich bislang noch nicht groß durchgesetzt. Es sind wieder Initiativen am Laufen, auch in Deutschland geht damit gut voran. Ja, oder korrumpierte DNS-Server. DNS-Server, das sind immer die Einrichtungen, die ich eigentlich von meinem Provider bekomme. Asa und räume ein bisschen auf meiner favorisierten Bankseite. Weil ich will mich dort Online-Banking einloggen, das was ich immer mache, gebe also hier meinen PIN und dann schicke ich das Ding ab. Das ist natürlich jetzt ein toller Fall, da sagt mir jemand, dass er gerade meine Daten abgegriffen hat, wird natürlich da ist ein konstruierter Fall von mir, was ist jetzt passiert? Genau, um das DNS. Das ist der Server meine.deutschebank.de und ich will es auflösen, um reinzukriegen. Glück gehabt, dass es diese IP-Adresse ist, dass es Localhost ist. Aber naja, gut, ich habe hier Webserver installiert und habe dann gesagt, dann zeige mir mal jetzt diese schockierende Nachricht an. Fragen sich vielleicht, naja, wer soll denn in meine EDC-Host? Von Root machbar und ja, das macht doch niemand. Denken Sie sich, wann haben Sie zuletzt in die EDC-Hosts geguckt? Und wann haben Sie die letzten Pakete installiert? Möglicherweise, weil es das neueste, tollste Spiel war oder eine super Software, einfach mit apt-get oder yum-install irgendwas, vielleicht aus einer unsicheren Quelle, oder hat gesagt, hier, installiere dir die Software, das ist ganz cool, da bist du doppelt so schnell im Netz unterwegs. Und beim Installieren so einer Software kann natürlich das Programm mir irgendwelche Einträge in die EDC-Hosts rein. Ich sag mal jetzt Schadsoftware sein, ne? Wie bei Installation eines Paketes bestimmte Benutzer eingetragen werden durch Ad-User, kann auch so ein Eintrag entstehen. Und dann wird nicht 127.001, sprich Localhost, drinstehen, sondern eine andere, schöner Angriff, weil er eben so sophisticated nennt sich Drive-by-Farming, also alle solche. Dort ist der Zielpunkt des Angriffes mein Heimrouter, mein DSL-Router, Beispiel. Und der wird so manipuliert, dass in der Folge von Angreifern gehackte DNS-Server benutzt werden. Funktioniert das? Funktioniert alles über JavaScript, zum Teil auch Java, dann geht es noch ein bisschen schöner und schneller. Wir wollen uns das mal ein bisschen angucken. Da hat er wieder Symantec, das irgendwie das Drive-by Form. Das ist der Versuchsaufbau, den wir schon kennen. PC zu Hause, DSL-Router, Server meines Providers, Website besuchen, IP-Adresse wird aufgelöst und wird normalerweise zu dem DNS-Server weitergeleitet. Der wird mir eine IP-Adresse an irgendeiner Stelle zurückliefern, sodass ich dann mit dieser IP-Adresse an Banking-Site zum Beispiel gehen kann und dort mich anmelden kann mit PIN. Im Fokus der DSL-Router hier, gerade rot zu sehen. Und jetzt wird uns erklärt, wie dieser Angriff funktioniert. Ich wäre also irgendwie auf eine Webseite geleitet, die jetzt Schadcode enthält. Dieser Schadcode ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes, sondern das ist JavaScript. JavaScript-Code wird mein DSL-Router völlig unbeschadet auf meinen Browser geladen und kommt dann dort. Wir machen alle, lassen unsere Browser JavaScript ausführen. Wird ausgeführt. Das Interessante ist natürlich dann, was der JavaScript dann macht. Der wird sozusagen von innen aus meinem Netz die Stellung meines DSL-Routers versuchen zu verändern, dass nicht mehr der DNS-Server meines Providers verwendet wird, sondern in den Server hier herrscht. Und wenn ich sozusagen das nächste Mal auf meine Banking-Website gehe, dann wird was anderes passieren. Interessant ist es auch, ich muss also nicht irgendwie ganz schlimme Software installieren. Ich werde also nicht gefragt, wollen Sie diese Software installieren und Vorsicht und sowas. Das ist einfach JavaScript, was in meinem Browser es wird mir eine falsche IP-Adresse geliefert, eine IP-Adresse des Angreifers. Komme dort hin, die Website wird mir vorgezeigt wie von meiner Bank und ich gebe dort sozusagen meine geheimen Daten ein und werde dann sozusagen zur falschen Angreifers geleitet. Ich dachte schon, der interessante Punkt ist eigentlich, was ist in dem JavaScript so drin? Wie beim DSL-Router? Es könnte zum Beispiel dynamisch durch JavaScript sowas generiert werden. Es wird versucht, hier eine IP-Adresse erraten. Ich sage mal, mit dieser IP-Adresse sind sie wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, um die interne IP-Adresse meines DSL-Routers rauszukriegen. Da kann man, ich sage mal, die Browser sind heute so leistungsfähig, da kann man pro Sekunde 1000 solche IP-Adressen durchprobieren und versuchen sozusagen dort zum Beispiel sowas als Skript zu laden. Man kann sozusagen das, was zurückkommt oder auch nicht zurückkommt, über eine Fehleranalyse feststellen. Man kann dann gucken sozusagen, wie sieht denn sozusagen, also das wäre jetzt die IP-Adresse des Webzugangs oder Administrationszugang meines DSL-Routers und kann dann sehen, wie sieht denn die Startseite aus. Ja, und da gibt es also so eine Riesenanzahl von Herstellern nicht. Die haben also meistens irgendwie ein Logo irgendwo drauf und das kann man also vergleichen und kann dann den nächsten Angriff fahren, nämlich die Manipulation selber. Und hier sieht man schon wieder, es werden dort natürlich Standardpasswörter verwendet. Also man weiß, die Fritzbox hat ein Standardpasswort, admin@admin, weiß ich nicht, ist hypothetisch. Links des Router haben ein anderes Passwort und dann sieht diese Schnittstelle zum Bedienen des DSL-Routers natürlich auch wieder anders aus. Das hat man da alles schön reinprogrammiert und die Varianten sozusagen rein implementiert in diese JavaScripts und dann werden diese Einstellungen geändert. So eingestellt ist, dass der, sozusagen ich alle meine DNS-Anfragen an meinen DSL-Router stelle und der leitet die dann für mich weiter, dann kann sozusagen dort an einen falschen Server geleitet werden. Okay, bemerkenswert, das ist also kein Schutz durch ein Firewall, weil der Firewall wirkt nach außen. Ich hole mir aber die Schadsoftware rein in meinen Browser und der Angriff erfolgt dann von Das ist ja bemerkenswert. Okay, Browserfehler kann man sich ja auch noch viel erzählen. Es ist natürlich ja, der Browser kann immer abgedatet werden und wenn das zugrunde liegt, also Schwächen in Namensauflösungen stattfinden, dann wird das ganze System natürlich nicht sicher. Ja, wieder diese Serverzertifikate, Überprüfung, mit wem verbinde ich mich denn? HTTPS, sicheres HTTP zum Einsatz bringen. Ja, und einen Punkt, also wenn Sie heute hier aus der Porta rausgehen und sagen, ja, der hatte viel erzählt, das kann ich mir sowieso nicht merken, merken Sie sich das. Gehen Sie nach Hause und sagen, oh Gott, Passwort, DSL-Router, was ist das? Gehen Sie hin und ändern das Standardpasswort. Ich weiß nicht, muss ich ehrlich sagen, wie heute die DSL-Router so ausgeliefert werden. Ich hole mir auch nicht jeden Monat einen neuen. Möglicherweise haben heute sozusagen jeder Router ein anderes schon Firma gesetztes Passwort drauf, was dann vielleicht auf die Box draußen gedruckt ist. Und denken Sie nicht nur an Ihren DSL-Router, sondern auch den DSL-Router von der Oma, sonst wird die Oma die 50 Euro nicht mehr überweisen an Taschengeld. An die DSL-Router ändern und vielleicht auch mal gucken, was ist denn dort als Nebenserver eigentlich eingetragen. Gut, das Ganze natürlich noch verschärft in fremden WLANs. Dort kriege ich das ja auch über die Luft mit, welche DNS-Server denn zu verwenden sind. Und dort habe ich überhaupt keine Kontrolle, wer diese DNS-Server denn eigentlich. Stelle 3 Datenübertragung will ich relativ schnell. HTTP ist ein Klartext, zustandloses Klartext-Passwort. Manchmal ist man dazu verdonnert, Proxy-Server zu verwenden. Das sind also die meine Anfragen und die schicken dann meine weiter. Die Anfragen kommen zurück und der Proxy-Server liefert mir die dann aus. Wer hat denn die Hand auf dem Proxy-Server? Wer managt denn? Ist der in einer sicheren Umgebung und gut und robust gemanagt? Ja, die Gefahr des Mithörens gibt es natürlich. Das wird noch ein bisschen meiner Sicht ziemlich hoch gehalten. Dann ist klar, da ist das Mithören ein Riesen. Einer anderen Infrastruktur vermutlich eher ein bisschen schwieriger. Und natürlich Authentifizierung abfangen, PIN, TANS, Logins, Passwort und weiter. Natürlich kann man diese Daten auch manipulieren. Beispiel einen gehackten Proxy-Server, da kann zurück Daten auch entsprechend sagen, deine Überweisung ist gerade schiefgegangen, du musst mal noch eine TAN eingeben. Gegenmittel ist relativ klar. HTTPS, gesicherte HTTP, sag mal, bei Online-Banking und überall, wo es um Geld geht, nicht. Das verschlüsselt die Übertragung in einer Art und Weise, sichert die Integrität, also schützt sozusagen vor Manipulation oder wenn jemand manipuliert hat, dann komme ich das mit. Wichtiger ist eben noch die dritte Eigenschaft von HTTPS, das sind diese Zertifikate. Server, der HTTPS anbietet, muss von irgendeiner Stelle zertifiziert worden sein. Das heißt, er muss dahingehend beglaubigt worden sei, oder das Zertifikat ist sozusagen ein beglaubigter öffentlicher Schlüssel, der sozusagen rausgereicht werden kann und dort hat irgendeine Stelle hat dort gesagt, jawohl, dieser Name www.schönedomain gehört wirklich zu diesem Server und nicht. Die Frage ist natürlich, wer beglaubigt sowas? Da gibt es Zertifizierungsstellen, die Zertifikate kann man sich kaufen und es gibt unter den Zertifizierungsstellen sicher auch schwarze Schafe. Echt. Deswegen sage ich mal, wird man jetzt unser Beispiel nochmal unsere tolle. Natürlich ist hier der Grundfehler erstmal, da steht oben HTTP. HTTPS. Seite. Firefox ist ja seit geraumer Zeit ziemlich pingelig an der Stelle und weist die Verbindungsaufnahme zurück. Und Ja, es steht natürlich hier viel Text, und wenn man sich aber sicher ist und sagt, ach, wieso denn, gestern ging das doch noch und ich muss aber jetzt das Zeugs überweisen, dann weiß, da steht so viel, Zertifikaten wird nicht vertraut, und dann kann man Ausnahme hinzufügen, Zertifikat runterladen, dann kann man das Zertifikat ansehen, ach, jetzt offenbart sich die ganze Schwäche, das ist also hier, das ist sozusagen quasi der elektronische Personalausweis meines Servers. Und hier steht natürlich wirklich Schmarrn drin. Ne? Das ist so ein selbstzertifiziertes, selbst ausgestelltes Zertifikat. Es steht keinerlei Daten drin, wer das eigentlich ist. Und an der Stelle sollte man sagen, wend mich ab mit Grausen. Angriffsstelle 5. Datation im Browser. Wenn es sich um statische Inhalte handelt, da sind die heutigen Browser, will man meinen und hofft man, stabil genug. Es gab natürlich in der Vergangenheit und erstaunlicherweise gibt es auch immer wieder diese berühmten Buffer-Overflows, wo also bestimmte Speicherbereiche überschrieben werden können durch speziell gestylte Bilder. Da stehen eben, was weiß ich, riesenlange Kommentare, Leerzeichen drin, bringen da irgendwas zum Absturz. Gibt es also nach wie vor auch bei browserübergreifend. Weil eben auch Buffer-Overflows in Browser einfach nur nutzen. Oder wird braun bei aktiven Inhalten. Da geht es also solche Sachen, JavaScript, Java, ActiveX, Plugins, Add-ons, Extensions, was es so alles gibt, mit zunehmender Gefahr. Ne? Also ich rede jetzt weniger über die Plugins und Add-ons. Da bitte große Vorsicht, weil diese Teile, mit denen ich meinen Browser so schön erweitern kann, die können wirklich ganz tief in den Code rein. Kein Mechanismus. Das heißt, wenn ich ein Add-on installiere, dann stelle ich schon dem Bereitsteller des Add-ons ein gewisses Vertrauen entgegen, dass die alles richtig gemacht haben. Also die schönen CDs, die manchmal Computerzeitschriften beiliegen, die 100 besten Add-ons für Ihren Firefox, Pimp Your Browser und sowas und zack, CD rein und alle 100 Add-ons installiert. Vorsicht. Hat nicht nur Auswirkungen auf die Sicherheit oder möglicherweise Auswirkungen auf die Sicherheit, natürlich auf die Stabilität, die Geschwindigkeit und so weiter. Ja, mir geht es jetzt insbesondere um JavaScript und in gewisser Weise auch um Flash, weil Flash ist ja uns Geräte gekommen. Klar, mit solchen aktiven Inhalten kann man Denial of Service machen, man kann den Browser zum Absturz bringen, unbrauchbar machen und sowas. Es ist ein Ärgernis, hat aber der Angreifer in allermeisten Fällen nicht so sehr viel davon. Was mich schützt, ist das sogenannte Sandbox-Prinzip für alle diese Geschichten. Ich habe zum Beispiel dort keinen Zugriff auf lokale Dateien meines Systems, schon mal gut. Ist, dann bin ich dort erstmal ziemlich. Was solche Dinge machen können, die können natürlich von mir relativ unbemerkt irgendwelche Daten zum Server senden und irgendwas nachladen. Gestern hat mir einer erzählt, ja, er hat gesehen, dass immer wenn er auf einer Webseite ist und markiert dort irgendwelchen Text, um was weiß ich, sich den irgendwo anders hinzukopieren, dann wird im Hintergrund, wo die Seite herkommt, wird eine Verbindung aufgebaut durch JavaScript und sagt, hier hat einer den Text markiert, lalalala. So. Ist eine Sache, da kann man sagen, ja, okay, da soll die in dem Datenwust ersticken. Aber es ist natürlich eine Privacy-Geschichte, Datenschutz. Ja, natürlich, unser schönes Web 2.0 funktioniert nicht ohne Ajax. Das ist alles letztlich runtergebrochen auf die JavaScript-Funktion X, HTTP-Request. Ja, und dass das nicht alles so völlig sorglos und so völlig schlimm ist, dafür sorgt die Same-Origin-Policy für JavaScript und auch für Flash. Das erlaubt sozusagen Skripten nur Zugriff auf Dokumentenelemente, Cookies und so weiter, was so alles da ist, die aus der gleichen Quelle wie das JavaScript selber kommen. Also Quelle ist immer definiert durch Protokoll, Server und Port. Ist relativ einleuchtend, also ich hole mal JavaScript und die haben dann sozusagen, also JavaScript, sage ich mal jetzt von myspace.com, JavaScript hat keinen Zugriff auf, ich sage mal jetzt eine Website von eBay. Alles richtig implementiert ist und ich sage mal, das ist schon auf Herz und Nieren geprüft, dann funktioniert das nicht. Aber gucken wir uns heutige Websites so an, kaum noch eine Website, die, was weiß ich nicht, Google Analytics, Seitenbetreiber neugierig ist, wer kommt denn zu mir und wenn ich sage, oh, gestern wieder 5 Besucher, toll, woher kommen denn die und sowas, bietet mir Google Analytics. Einbinden von fremden JavaScript mache ich meine Seite oder stelle ich auch wieder ein großes Vertrauen in die Lieferanten dieses JavaScripts. Das JavaScript wird von Google geholt und ich erlaube quasi dort allen diesen Skript, den ich nicht kenne und auch nicht angucken werde und auch nicht täglich kontrollieren werde, gebe ich Zugriff auf alle meine Elemente des Dokuments. Okay, dieses Same Origin Policy gilt nicht für die GET-Requests, für Bilder-Scripts, TSS, deswegen hat vorhin dieser Angriff, dieser lokale Angriff auf meinen DSL-Router funktioniert. Dort habe ich JavaScript-Mittel, XHTTP-Request, XML-HTTP-Request was nachgeladen, sondern ich habe dort ein Bild erzeugt und der hat eben dann den URL geholt. Ja, spannend ist auch das Thema DNS-Rebinding-Attacke, das gebe ich Ihnen als Hausaufgabe auf, schaffen wir heute nicht. Cross-Site-Scripting hatte ich vorhin schon ein bisschen nachgestellt. Wenn es jemandem gelingt, sozusagen sowas auf meine Website unterzubringen, dann wird es dem Angreifer gelingen, sozusagen in Besitz des oder aller Cookies zu kommen, die gerade gesetzt sind. JavaScript zu laden von dieser Seite, an Angreiferseite, und es wird das Dokument oder das Cookie der aktuellen Seite mitgeschickt. Jemandem gelingt eben so ein Schadcode auf meine Seite unterzubringen. Spannende Geschichte ist das sogenannte History-Sniffing. Tolle Adresse, auch als Hausaufgabe, whattheinternetknowsaboutyou.com. Reingehen. whattheinternetknowsaboutme. Die zeigt mir an, auf welchen popular Websites ich war. Tolle Geschichte, wie kriegen die das raus? Weil, ja, was weiß, dass man das, auch wenn man es gerne hätte als Programmierer, keinen Zugriff auf die Browser-History hat, also auf die schon besuchten Seiten, auf die Chronik der schon besuchten Seiten. Die schaffen es trotzdem. Kriegen also dynamisch Hyperlinks auf der Seite, also Ahref erzeugen die ganz schnell und haben vorher so ein Stylesheet gesetzt. Besuchte Seiten oder normale Seiten stellt bitte Schriftfarbe schwarz und schon mal besuchte Seiten Schriftfarbe rot. Dann wird der Link erzeugt und im Folgenden wird abgefragt, ja, welche Schriftfarbe hat denn der Link? Und wenn er rot ist, na, dann war der schon mal dort. Und das machen sie also ziemlich schnell. Ist eine interessante Seite, die machen da Benchmark, welcher Browser das am schnellsten macht. Kann man nachlesen, funktioniert prinzipiell auch ohne JavaScript, das ist das erschreckende Hausaufgabe. Wie kann man sich davor schützen? Naja, es gibt diesen schönen im privaten Modus starten, dann funktioniert die ganze Seite nicht. Was kann man damit anfangen? Naja, ich sag mal, ich überlege mir, ich bewerbe mich online, schicke meine Bewerbung zum einem hoffentlich neuen Arbeitgeber hin und denke, oh, das Upload dauert aber ganz schön, im Hintergrund scannt der überall war, wo ich mich sonst so im Web rumtreibe, ob ich vielleicht bei der Konkurrenz mich auch beworben habe oder sonst was. Das ist schon eine ziemliche Geschichte. Nehmen Sie den privaten Modus, wenn Sie also irgendwelche Sachen machen, wo Sie niemand sozusagen Ihre Browsing oder Ihre History bauen wollen. Tolles Dokument bei heise.de. Schon ein bisschen alt, nennt sich Einfallstor Browser, neuartige Angriffe, das sind also noch mehr solche Gegenmittel. Das ist ja das Spannende, wo wir hier sind, aktuelle Browserversionen. Klar, Browser kommen in neuen Versionen raus, nicht weil die Entwickler wieder das Tollste implementiert haben, sondern wir kennen es von Firefox, weil dort häufig eben Schwachstellen, welchen Ausmaß auch die auch immer haben, behoben wurden. Restriktive Einstellungen, das NoScript-Add-on, da will ich dann nochmal kurz was dazu sagen, das ist so ein Add-on. Hat die Standardeinstellung JavaScript aus. Spaß. Ohne JavaScript, dann kann ich die für. Dort brauche ich das unbedingt, kann ich einschalten. Firefox enthalten ist Phishing and Malware Detection, auch wieder so ein Zweifel. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal passiert. Seite gesurft, dann kommt das mal so ein rotes. Was, diese Seite wurde gemeldet und enthält Schadsoftware. Wir empfehlen Ihnen, davon wegzugehen. Wie funktioniert das? Google Safe Browsing. Funktioniert nicht so, obwohl das häufig angenommen wird, dass jede meiner Seiten, die ich ansteuere, erstmal zu Google übertragen wird und gefragt wird, ist das eine schlechte Seite? Ist da gerade irgendwie was Blödes drauf auf der Seite? Sondern funktioniert anders. Man lädt quasi von Google so eine, alle, weiß ich nicht, Einheiten so eine Datei runter und dann wird also lokal verglichen. Okay, Private Mode hatte ich schon. Cookies ist auch ein Problem, insbesondere in Richtung Datenschutz. Eigentlich eine tolle Sache, kann aber eben, wie viele tolle Sachen, eben positiv und negativ verwendet werden. Sind für viele Webanwendungen essentiell, sonst funktioniert der Warenkorb-Anwendung nicht. Personalisierte Websites natürlich nicht und die Schatten oder die andere Seite personalisierte Werbung auch nicht. Was viele Websites einsetzen, Cookies sind jetzt und da wird es wieder spannend für Angreifer, die da sagen, wenn ich diesen Cookie hätte, da ist der Nutzer vielleicht bei diesem Webdienst anmelden und kann dort wunderschöne, einfach tolle Sachen machen. Nennt man Session-Hijacking diese Geschichte, also wenn Cookie, ein Authentisierungs-Cookie abzugreifen und den dann selber einzusetzen und Sessions übernehmen kann. Wie kann man das umgehen? Na, durch wieder restriktive Browser-Einstellungen, Cookie-Einstellungen. Wird man merken, ist ungeheuer lästig, weil so viele Websites irgendwelche Cookies setzen. Mal gefragt, willst du das Cookie? Willst du das? Okay, wir haben schon gesehen, so mit den Empfehlungen, die ich so gebe, so ganz weiter kommen wir nicht, dann wenden wir uns doch an eine kompetente Stelle, das Bundesamt für die Sicherheit in Informatik. Der Link, der ging mal auf eine Zeile, der ist jetzt ein bisschen länglich, weil das Bundesamt, also das BSI, ein zitierunfreundlicher. Okay, 4 Punkte aus diesen Unterlagen dort, was sozusagen das BSI den Bürgern empfiehlt. Das habe ich ja auch schon gesagt, immer aktuelle Sicherheitspatches, Betriebssystem und Browser. Ja, neueste Browserversion mit gesundem Menschenverstand. Ja, Appell an gesunden Menschenverstand sollte man nie aufgeben, aber wird nie endgültig zum Ziel führen, denn ja, für jeden ist das irgendwas anderes. Klicken Sie nicht auf jedes Angebot, auch wenn es noch so verlockend klingt. Naja, die Werbestrategen, die machen, dass wir auch wirklich klicken und da ist, denke ich, keiner davor gefeit. Ja, und dann ist sozusagen die Quintessenz, das BSI empfiehlt, aktive Inhalte prinzipiell auszuschalten. Spielverderber wären jetzt an der Stelle das BSI. Da funktioniert unser schönes Web 2.0 ja nicht mehr. Da ist ja alles, das funktioniert ja alles nicht mehr. Flash abschalten, hallo, ich will YouTube, das geht dann nicht mehr. So, also es geht ein kleines bisschen sozusagen am Ziel vorbei, deswegen komme ich jetzt los und rein. Ich sage mal, knapp gehaltenen Tipps, die vielleicht, wenn Sie es an den DSL machen können, Browser regelmäßig updaten. Gut, Linux-Nutzer, die können auch nicht anders, wenn sie denn ihr System regelmäßig Browser immer in neuen Versionen drauf. Zertifikatswarnungen ernst nehmen, das ist, was ich vorhin gesehen habe. Hinterfragen, mein Gott, wieso jetzt meine Bank oder mein sonstiges, warum wirft mir hier den Fehler entgegen. Im Zweifelsfall sagen, nö, dann mache ich das eben heute nicht, dann muss ich morgen auf der Bank anrufen, was bei denen los ist. Vorsicht mit Plugins, Add-ons, Extensions, hatte ich auch schon gesagt. Und dann aber nicht Vorsicht vor dieser Extension, da habe ich schon Vertrauen. Die gibt es dort bei NoScript. Man wird merken, wenn man das sozusagen für sein normales Browsen einsetzt, dann verwende das NoScript in einem anderen Profil, also ich habe mir ein anderes Firefox-Profil angelegt, dort das NoScript-Plugin installiert und dort in diesem, darin steht ein bisschen Anführungsstriche, das Profil per se ist, aber ich habe es sozusagen mit diesem Plugin versehen und mache dort in diesem Profil, mache ich Online-Banking oder andere Sachen, wo ich sage mir, das ist mir lieb und teuer, das mache ich nicht mit anderen. Ja, genau. Punkt.